Fühlst du dich gerade gesehen? Wirklich gesehen? Angesehen? Wahrgenommen? Beachtet? Wertgeschätzt? Von deinen Mitmenschen und von Gott? Oder möchtest du vielleicht überhaupt nicht gesehen werden, weil du dich schämst für das, was dann vielleicht sichtbar werden würde?
Entschuldigung.
Deine schlechten Gedanken, deine Minderwertigkeitsgefühle, deine Angst, dein Versagen und dein tiefster Schmerz. Diese Fragen haben mich in der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst heute beschäftigt. Und ich gebe an dieser Stelle zu, dass ich in meinem Leben immer wieder an den Punkt komme, an dem es mir wie den beiden Mädels im Anspiel geht. In vielen Situationen meines Lebens fühle ich mich nicht gesehen, nicht wahrgenommen und beachtet, in meiner Not alleine gelassen. Vielleicht geht es dir heute ähnlich. Nicht gesehen zu werden, kein Ansehen, keine Aufmerksamkeit, keine Beachtung zu finden, ist ein Problem, mit dem viele Menschen zu kämpfen haben. Kinder und Jugendliche genauso wie Erwachsene. Menschen aller Generationen und gesellschaftlichen Gruppen. Angehörige benachteiligter Minderheiten sind vielleicht besonders betroffen. Aber das Gefühl, nicht gesehen zu werden, ist auch dort weit verbreitet, wo man es auf den ersten Blick gar nicht vermuten würde. Auch in Kirchen und Gemeinden. An dieser Stelle hier ein kleiner Exkurs. Wir stehen in der Predigtreihe, wo wir uns mit den Namen Gottes beschäftigen. Gott stellt sich in seinem Wort mit Namen vor, mit verschiedenen Namen. Über diese Namen wollen wir gemeinsam nachdenken. Dieses Nachdenken kann uns helfen, Gott besser kennenzulernen. Für mich persönlich war ganz spannend zu entdecken, auch wenn wir uns in diesen Betrachtungen vor allem mit Texten aus dem Alten Testament beschäftigen, sind wir auch ganz nah bei Jesus. Mit jedem Namen offenbart uns Gott ein Stück von sich selbst. So bin ich. Jeder Name offenbart ein Stück von Gottes Wesen. Und weißt du, wo die ganze Fülle von Gottes Wesen zu finden ist? In der Person Jesu. Wenn wir also heute über einen Namen Gottes, den die Bibel offenbart, nachdenken, lernen wir auch Jesus besser kennen. Elroy, du bist ein Gott, der mich sieht.
Abraham und Sarai konnten keine Kinder bekommen, da Sarai unfruchtbar war. Eines Tages schlug sie ihrem Mann vor: Du weißt, dass der Herr mir Kinder versagt hat. Aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Darum überlasse ich dir meine ägyptische Magd Hagar. Vielleicht werde ich durch sie doch noch Nachwuchs bekommen. Abram war einverstanden, und Sarai gab ihm die Ägypterin Hagar zur Nebenfrau, die ihr als Sklavin diente. Sie lebten zu der Zeit schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abram schlief mit Hagar, und sie wurde schwanger. Als Hagar wusste, dass sie ein Kind erwartete, sah sie auf ihre Herrin herab. Da beklagte Sarai sich bei Abraham. Jetzt, wo Hagar weiß, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Dabei war ich es, die sie dir überlassen hat. Du bist schuld, dass ich jetzt so gedemütigt werde. Der Herr soll entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Sie ist dein Eigentum, erwiderte Abraham. Ich lasse dir freie Hand. Mach mit ihr, was du willst. In der folgenden Zeit behandelte Sarai Hagar so schlecht, dass sie davonlief. Der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle, in der Wüste auf dem Weg nach Schur, und fragte sie: Hagar, du Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht von meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin und ordne dich dir unter. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du bist schwanger und wirst bald einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael. Gott hört. Denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Dein Sohn wird wie ein wildes Tier sein, das niemand bändigen kann. Er wird mit jedem kämpfen und jeder mit ihm. Voller Trotz bietet er seinem Verwandten die Stirn. Da rief Hagar aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, du bist der Gott, der mich sieht. Der Brunnen an dieser Stelle erhielt den Namen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt bekanntlich zwischen Kadesh und Berat. Hagar ging wieder zurück. Sie bekam einen Sohn und Abram nannte ihn Ismael. Abram war zu der Zeit 86 Jahre alt.
Tauchen wir ein in diese Geschichte, die wir gerade gehört haben. Das Wunderbare an vielen alttestamentlichen Geschichten ist, meiner Meinung nach, dass sie so herrlich menschlich sind. Klar, es geht um die göttliche Verheißung eines Nachkommens für Abraham, aus dem einst im gelobten Land ein großes Volk werden soll. Aber es geht auch um den verzweifelten Kinderwunsch einer älter werdenden Frau, die nach 10 Jahren im gelobten Land ihrem Mann immer noch nicht den ersehnten Stammhalter gebären konnte. Es geht um eine rechtlich einwandfreie, aber menschlich hochproblematische Möglichkeit, wie Abraham doch noch zu seinem Erben kommt. Es geht um Minderwertigkeitsgefühle und Hochmut, um Recht und Unrecht, um den Umgang mit Konflikten. Und die Hauptperson ist eine Frau. Eine Frau, die im Leben nur eine Nebenrolle spielt. Eine Sklavin. Eine Frau, die kaum über Rechte verfügt, dafür aber viele Pflichten zu erfüllen hat. Hagar, Sklavin im Dienst für Sarai. Dass diese Hagar so gut wie keine Rechte hat, führt uns der Text deutlich vor Augen. Abrahams lang ersehnter Sohn, seit Jahren von Gott verheißen, ließ auf sich warten. Sarai, die Frau Abrahams, wurde ungeduldig und machte sich kreative Gedanken, wie sie Gott ein wenig nachhelfen könnte, damit sie zu ihrem Sohn käme. Ihre Magd Hagar, jung im gebärfreudigen Alter, vermutlich bildhübsch, könnte doch von Abraham schwanger werden. Nicht nur die Dienerin, sondern auch das Kind, das sie gebären würde, wäre dann der rechtmäßige Besitz der Sarai. Man muss wissen, zu dieser Zeit war es die wichtigste Aufgabe einer Ehefrau, einen Stammhalter für den Ehemann hervorzubringen. Keine Kinder zu gebären, galt als Schande und Versagen. So war es für die damaligen Verhältnisse gar nicht abwegig, dass Hagar sich ihrer kinderlosen Herrin als Leihmutter zur Verfügung stellte. Welche Gedanken Hagar durch den Kopf trieben, geht aus der Geschichte nicht hervor. Auf jeden Fall war sie Spielball der ungeduldigen Versuche, ihrer Herrin die Erfüllung von Gottes Verheißung zu erzwingen. Sie verbrachte eine Nacht mit Abraham und wurde schwanger. Man muss kein Psychologe sein, um sich das Spannungsfeld auszumalen, das daraufhin zwangsläufig entstehen musste. Es war Zickenkrieg wie aus der Boulevardpresse. Hagar wurde überheblich, trug vermutlich stolz ihren wachsenden Babybauch vor sich her. Sarai fühlte sich gekränkt und war neidisch und behandelte ihre Sklavin wohl noch schlechter als zuvor. Als die ganze verfahrene Dreiecksbeziehung zwischen Abraham, Sarai und Hagar eskaliert, flieht die zur Leihmutter gewordene Magd in die Wüste. Vielleicht ist Hagars Schmerz ihrer verwundeten Seele zu groß. Sie will sich nicht einfach benutzen lassen. Sie ist nicht willens, ihr Kind einfach so herzugeben. Sie hält die Demütigungen von Sarai nicht mehr aus und läuft deswegen davon. Wahrscheinlich weiß sie sehr wohl, dass sie damit ihr Leben aufs Spiel setzt. Die Bibel schweigt darüber, wie es Hagar dort draußen in der Wüste ging. Vielleicht preschte sie immer noch mit der Wut im Bauch vorwärts. Vielleicht haben sie auch erste Zweifel überkommen. Wir wissen es nicht. Wir lesen aber, dass Gott diese Frau anspricht. Die Sklavin, die Ausländerin, die ohne Rechte. Er will nicht, dass dieses Kämpferherz in der Wüste elend zugrunde geht. Und so erscheint ihr ein Engel. Und dieser Bote Gottes eröffnet ihr einen Ausweg aus ihrer verfahrenen Situation, der zugleich ein Rückweg in diese Situation ist. Gott weist sie an: Kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Wie bitte, denke ich, das Ganze soll wieder von vorne losgehen, wenn es nicht sogar noch schlimmer wird. Denn worauf darf eine entlaufene Sklavin schon hoffen? Ich bin versucht zu sagen, die Hagar trifft es nun einfach knüppeldick. Du wirst ohne zu fragen als Fortpflanzungsmittel benutzt und wenn dann dein rebellisches Mutterherz aufschreit und du das Weite suchst, dann sagt Gott, kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Was für ein Gott ist das? Ist das nicht herzlos und grausam? Interessant ist, wie Hagar darauf reagiert. Natürlich wird sie gestärkt durch die Verheißung, die Gott über ihrem Sohn ausspricht. Aber dennoch, diesen Weg muss sie erst einmal gehen. Diese Demütigung. Die Rebellin kehrt mit gesenktem Haupt zurück. Diese Ungewissheit, die sie erwartet. Worauf darf sie noch hoffen? Und was sagt nun Hagar zu diesem knüppeldicken Befehl Gottes? Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El-Roi. Du bist ein Gott, der mich sieht. Sie nennt Gott nicht den Brutalen, den Harten, den Grausamen. Du bist ein Gott, der mich sieht. El-Roi. In diesen Worten liegt ein Aufatmen. Eigentlich eigenartig, denn was Gott hier von Hagar erwartet, ist alles andere als einfach. Aber Hagar hat erfahren, Gott sieht mich. Gott hat mich schon lange gesehen. Er hat meinen Schmerz gesehen. Er hat meinen Zorn gesehen. Er hat meine Rebellion gesehen. Und während ich davongelaufen bin, hat er mich gesehen, ist mir nachgegangen, hat mich immer vor Augen gehabt, hat mich gesucht und angeredet. El-Roi, du bist ein Gott, der mich sieht. Ist das nicht ein fantastischer Name für Gott? Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der nach mir schaut. Du bist ein Gott, der mich nicht übersieht, der nicht wegsieht, dem ich nicht egal bin. Du bist ein Gott, der sich kümmert, der mich nicht alleine lässt mit meinem Kummer. Und es berührt mich besonders, dass es eine Frau ist, eine Sklavin, eine Ausgestoßene, die Gott diesen Namen gibt. Den ersten Namen, den er in der hebräischen Bibel bekommt. Und er kommt auch nur ein einziges Mal vor. So ein Gott. Seine besondere Aufmerksamkeit gilt den an den Rand gedrängten, den Ausgegrenzten und Verlorenen. Also auch mir. Und wenn du dich so fühlst, auch dir. Und weiter. Ich habe den gesehen, der mich sieht. Hagar hatte eine Gottesbegegnung. Diese Gottesbegegnung ließ sie, die Verzweifelte, die Verletzte, aufblicken und aufatmen. Hagar, die tief im Schlamassel steckt, den andere und sie selbst verschuldet haben, macht die Erfahrung: Gott sieht mich und er lässt sich sehen. Gott sieht Hagar und schickt sie zurück in die Demütigung. Gott verändert die Situation nicht. Kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Unveränderte Situation. Aber Hagar selbst geht verändert in die unveränderte Situation zurück. Das Wissen, Gott sieht mich, gibt Hagar offensichtlich die Kraft, ihren Weg zu gehen. Sie macht die Erfahrung, selbst da, wo ich die Situation zusätzlich verbocke, indem ich kopflos, zornig und voller Schmerz in die Wüste hinausrenne, da sieht mich Gott. Da zeigt Gott etwas von seinem Wesen. Und diese Erfahrung wurde für Hagar zur verändernden, erneuernden Kraft. Wo steckst du gerade im Schlamassel, in einer großen Not? Wo ist Schmerz in deinem Herz? Vielleicht auch Zorn über Ungerechtigkeit. Manchmal möchten wir ausbrechen, wissen aber selbst nicht so recht, wie und wohin. Ich kenne diese Gedanken nur zu gut. Elroy, Gott sieht dich und mich. Und weil es eben Gott ist, der dich sieht, liegt in diesem Sehen, in diesem Gesehenwerden Kraft zur Veränderung. Menschlich kaum erklärbar, ein Gottesgeschenk. Mir fällt es oft schwer zu glauben, dass Gott wirklich so ist. Ein Gott, der mich sieht, mich ansieht, wohlwollend, liebend, gnädig, ohne mich zu verurteilen oder mich zu beschämen. In meinem Leben gibt es Situationen, in denen erlebe ich Gott einfach nicht so. Nicht als den Anwesenden, sondern als den Abwesenden. Nicht als den, der mich sieht, sondern als den, der mich übersieht. Manchmal verändert Gott unsere Situation nicht. Wir persönlich erleben das selbst seit längerer Zeit mit der schweren Erkrankung einer unserer Töchter. Und ich kenne viele Menschen in meinem Umfeld, denen es ebenfalls so geht. Da bleibt die Krankheit, das Mobbing in der Schule, die Arbeitslosigkeit, die Depression, die finanziellen Nöte, die Angst vor der ungewissen Zukunft. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Betet Jesus am Kreuz und bete ich in meinen dunkelsten Stunden. Selbst der Sohn Gottes macht diese Erfahrung. Manchmal sehen wir nichts von dieser Herrlichkeit. Gott versorgt Hagar innerlich mit Kraft, damit sie den Weg zurück in die Demütigung antreten konnte. Trotz der Schwere ihrer Situation bekennt sie: Du bist ein Gott, der mich sieht. Du lässt dich sehen. Das soll uns heute Mut machen, mitten in unsere Lebenssituation hinein. Und auch das erleben wir als Familie. Trotz des leidvollen letzten Jahres mit der Erkrankung unserer Tochter, trotz unzähliger Momente der tiefsten Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit und Angst, spüren wir immer wieder, dass Gott uns sieht. Da sind Engel an unserer Seite, in der Gestalt von treuen Freunden, die bei uns geblieben sind, auch als es schwer wurde und die Not immer größer. Menschen, die uns immer wieder Mut zugesprochen und uns getröstet haben und die uns und unsere Hilflosigkeit aushalten und mittragen. Lehrerinnen, die alles in die Wege leiten, um unserem Kind zu helfen, damit es weiter beschult werden und einen Abschluss machen kann. Ärzte, die mit uns nach Lösungen ringen, die uns wirklich zuhören und ernst nehmen. Menschen, die für uns beten, wenn wir es selbst nicht mehr können. Und einen so engen und tiefen Zusammenhalt wie in diesem letzten Jahr hatten wir als Familie noch nie. Das ist ein Gottesgeschenk, menschlich nicht erklärbar. Gott sieht uns und er sieht auch dich heute Morgen, so wie du hier sitzt, mit all dem, was du mitgebracht hast. Hagar ist mir in der Auseinandersetzung mit dem heutigen Bibeltext sehr nahe gekommen. Ihre Geschichte macht mir Mut, meine unveränderte Situation auszuhalten und weiter für die Gesundung meines Kindes zu kämpfen, auch wenn sich erst einmal nichts ändern wird. Und am Ende, die Geschichte führt uns mitten hinein ins Neue Testament, hin zu Jesus. Sie weist hin auf Jesus, der Mensch wurde, weil Gott die Not der Menschen sah und Erbarmen hatte. Alle Menschen stecken irgendwie, so wie Hagar, in ihrer persönlichen Wüste. Einer Wüste aus Angst, Schuld, Minderwertigkeitsgefühlen, Einsamkeit, Leid und Schmerz. Und dieser Jesus sagte, als sein Leben auf dieser Erde zu Ende ging und er zum Vater in den Himmel zurückkehrte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Und ich versichere euch, ich bin bei euch bis ans Ende der Zeit. Damit verheißt uns Jesus nicht, dass er unsere Situation immer so verändert, wie wir das hoffen. Aber er verheißt uns, bei uns zu sein. Wenn er äußerlich keine Veränderung schafft, dann schafft er es vielleicht innerlich in uns, in dir. Egal, wo du stehst und wie es um dich herum aussieht. Er ist Elroi, der Gott, der dich sieht, der sich erfahren lässt. Ich wünsche dir, dass du heute damit dein Bewusstsein stärkst. Jesus sieht dich. Du wirst gesehen. Und du darfst Jesus bitten, dass er sich sehen lässt und du dadurch gestärkt wirst. Menschlich kaum erklärbar. Ein Gottesgeschenk.